Und beten. Herr Jesus, du bist jetzt da. Du siehst jeden von uns. Und du siehst, was uns bedrückt, belastet. Auch so viel aus den vergangenen Tagen. Und wir können es bloß bei dir deponieren. Unter deiner wunderbaren Vergebung. Herr, es ist uns leid und es reut uns. Und wir bitten, dass du uns die Last abnimmst. Und dass wir ganz neu die Freude entdecken, die du gibst. Die Hoffnung, die Gewissheit, die Geborgenheit in dir. Herr, mach uns fröhlich und frei. Amen.
Amen.
Wunderbar, in eurer Mitte zu sein. Ich freue mich sehr. Sehr merkwürdig, in welch einer Zeit wir heute leben. In einer ganz großen, unerwarteten Weise hat sich ja unsere Welt verändert. Las eine Notiz im Internet, dass einer der größten Chefs des Weltbankensystems sagt, die schlimmste Katastrophe ist der Zerbruch des Euros, der vor uns steht. Man nimmt das ja alles so heute zur Kenntnis. Unser Außenminister, inzwischen als Bundespräsident gewählt ist, hat er gesagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und der oberste Sicherheitsberater der Europäischen Union hat gesagt, noch nie war in den letzten 15 Jahren die Lage so ernst wie heute. Ehrlich gesagt, ich war überrascht, dass an Weihnachten nicht der Kölner Dom Ziel eines Terroranschlags wurde und zusammengestürzt ist. Wir können heute alles für möglich halten. Die Zahl der Gefährder, die potenzielle schwerste Attentate macht, hat sich von 600 auf 1200 verdoppelt. Erstaunlich, dass wir noch die Ruhe haben. Wir wissen, wie das war beim Berliner Anschlag und in München und Würzburg, wie die Leute vor dem Fernseher gesessen sind und beobachtet haben, was kommt. Es waren ja immer die gleichen Bilder, die man gesehen hat und gar nichts Neues. Wir leben in einer Welt, die ganz arg wankend geworden ist. Und es ist tatsächlich so, dass keiner der Politiker überhaupt noch eine Lösung sieht. Auch in dieser unbegrenzten Völkerwanderung, die alles aushebelt und alles unsicher macht. Die Welt kann ihre Nöte nicht mehr lösen. Es kommt mir manchmal so vor, wie wenn man in einem nächtlichen Gewitter irgendwo mit einem schepprigen Auto durch die Nacht fährt, da zucken Blitze, da erschreckt man und weiß nicht mehr, wohin geht die Reise. Und das werdet ihr erleben, wenn ihr mit Menschen sprecht. Ob das Mitstudenten sind oder ob das Nachbarn sind. Wir werden in diesem Jahr noch Erschütterungen erleben, wo uns Hören und Sehen vergeht, wenn wir einmal normal davon ausgehen, wie die Lage heute auch ist bei uns in Europa. Und dann bitte ich euch, dass ihr den Mund auftut und von Jesus redet. Ganz schlicht. Von Jesus redet. Jesus hat doch das gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber, das ist toll, aber seid mutig, seid unerschrocken. Ich habe die Welt überwunden. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, ja, das sind schon Dinge, wenn alles zusammenstürzt. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Es ist ja immer so schlimm, dass heute so viele von Gott reden. Das sollten wir nicht tun. Denn unter Gott stellen sich die Leute irgendetwas vor. Was stellen sie sich vor? Irgendein Naturgötzen, ein höheres Wesen. Peter Hane sagt immer, die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Oder glauben sie an Allah oder an Buddha? Jesus hat uns die Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Und deshalb müsst ihr von Jesus reden. Das ist ein Programm. Da weiß jeder, um was es geht. Da geht es um Vergebung der Schuld. Da geht es um Überwindung des Todes. Da geht es um Frieden und Gewissheit. Wenn alles zusammenbricht um eine neue Welt und gar keine großen Reden halten. Ganz schlicht, ich sag's von euch, ich bin froh, dass ich Jesus kenne. Kennt ihr noch Blacky Fuchsberger vom Fernsehen? Ist gut, dass ihr nicht kennt. Aber kennt schon fast jeder eurer Kollegen sonst. Der wohnte direkt neben Harry Valerians, war ein Sportreporter. In seinem schönen bayerischen Dialekt. Und der hat mal zu Peter Hane gesagt, 97% bin ich einer Meinung mit Harry Valerian. Wir verstehen uns ausgezeichnet in allen Fragen. Aber 3%, da komme ich nicht mit. Das ist über den Glauben an Jesus. Und wenig später, als Blacky Fuchsberger wegen Krebs vor seinem nahen Tod stand, sagt er noch zu Peter Hane bei einer Begegnung, der Harry Valerian, der hat es ja leicht. Der hat ja Jesus, der hat keine Angst vor dem Sterben. Da hat einer begriffen, um was es geht, ob ich Jesus habe und von ihm getragen und geborgen bin in diesen schrecklichen Erschütterungen meines Lebens. Weißt du das? Hast du das gewiss? Ich bin in der Hand von Jesus geborgen. Auch wenn dein Glaube wackelt und zweifelt, aber er hat dich doch ergriffen. Er sagt das, ich habe dich gerufen, du gehörst zu mir. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und ich habe heute Morgen vor, euch über dieses wunderbare Geheimnis zu reden, dass wir durch Jesus reich, reich beschenkt sind. Ich lese ein Wort aus Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Durch Christus haben wir eine Segensfülle. Und ich will euch heute Morgen bloß das zurufen. Weißt du, dass du ein Gesegneter Gottes bist, weil Jesus in deinem Leben Herr sein will? Das mit dem Segen ist leider immer wieder so, dass wir das so oft gebrauchen. Und dann ist das so abgegriffen, so vulgär, so wenig bedeutungsvoll. Ich will dir das heute Morgen zeigen, dass das größte Geheimnis über deinem Leben ist. Der Himmel steht über dir offen. Was dich heute noch bekümmert, viele von euch wissen nicht, wo läuft ihr Leben, euer Leben hin? Euer Leben läuft ganz anders, als ihr ahnt. Wenn ihr immer wissen würdet, was an Schrecken auch noch kommt, dann hätten wir gar keinen Mut. Ich bin ja ein uralter Urgroßvater. Deshalb ist ja eine Zumutung, jungen Leuten sowas vorzusetzen. Aber eins habe ich euch voraus. Ich habe Lebenserfahrung. Und das Leben läuft total anders, als ihr es euch vorstellt. Was habe ich geplant? Was habe ich überhaupt gewollt oder mir Ziele gesetzt? Geht alles ganz anders. Da kommen Stunden, wo man nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Da gerät man in tiefe Verzweiflung, auch gläubige Leute. Aber man erlebt den himmlischen Segen auf einmal, dass der Himmel offen ist und Jesus dir einen Frieden gibt, wie die Welt nicht verstehen kann. Und das ist mir so wichtig, dass ihr das begreift. Ich bin ein Gesegneter Gottes. Ich habe dieses Größte, was es überhaupt in dieser Welt gibt. Ich hätte ja nie gedacht, dass das so schnell gehen kann, dass dieser Euro zerbricht, dass man die Leute angelogen hat, wie es schlimmer nicht mehr geht. Sie sollten fürs Alter sparen und dann kriegen sie keine Zinsen mehr, wenn sie Rentner waren. Ich kann immer weiterreden, wenn meine Enkel mir erzählen, wie sie vom ersten Geld, das sie verdienen, etwas weglegen und einen Bausparvertrag machen. Dass man junge Leute so betrügen kann, das gibt's doch gar nicht in unserer Welt. Es ist so unglaublich, dass man jahrelang Auto verkauft und sagt, wie gesund die Auspuffgase sind. Dabei weiß jeder, dass es die schlimmste Lumperei ist, indem man Milliarden verdient und noch Boni oben drauf setzt. Und in der Deutschen Bank war es nicht besser. Aber wir wollen jetzt nicht zum Fenster hinausreden, sondern die einzige Sicherheit in dieser Welt ist, die Jesus dir gibt. Und der einzige Schatz und die einzige Geborgenheit, auf die du dich verlassen kannst. Die Welt ist voller Fake News, natürlich. Aber die einzige gute Nachricht ist die Nachricht von Jesus Christus. Und du bist ein Gesegneter Gottes, durch Jesus nur zu haben und zu finden. Er segnet dich und
beschenkt dich mit deinem Leben. Und wenn du gar nicht weißt, was kommt, mich hat es ja so erschüttert, wie vor einem Jahr die Bilder durch die Zeitung gingen von den 21 ägyptischen Arbeitern, die in Libyen von der ISIS, von ISIS-Terrorgruppen gefasst wurden, diesen orangenen Roben, da stand hinter ihnen der Mörder mit dem Schwert. Und dann sollen sie Allahu Akbar rufen. Und dann haben sie gerufen, Jesus, mein Heiland, und sie wurden geköpft. Und jetzt habe ich erst auf den Braunfelser Tagen gehört, dass einer der Freunde von diesen Leuten, das waren Familienväter, die von Ägypten nach Libyen gegangen sind, um sich Geld zu verdienen, nicht dabei war. Und er sagte, ich verstehe nicht, warum ich nicht dabei war. Ich war auch bereit, zu meinem Herrn zu gehen. Mensch, wenn du das hörst aus der Welt, das ist ja unglaublich. Mich fasziniert das ja so, dass heute in allen Ländern der Welt und besonders dort, wo der Name von Jesus fanatisch verfolgt wird, sind ja über 70 Ländern, wo man von Jesus nicht reden darf. Du musst immer wissen, für Religion gibt es nie Einschränkungen. Kein Muslim hat was dagegen, wenn wir mit ihm beten oder mit ihm Kerzen anzünden oder Lieder singen. Gar nichts. Aber wenn wir von Jesus reden, ist die Hölle los. Und das ist der große Widerspruch, auch bei dir, in deiner Umgebung, bei deinen Freunden. Und darum ist so wichtig, dass wir von Jesus reden, denn gerade das ist, was die Leute alle erzählen. Das, was sie gezogen hat als Muslime und Hindus und Buddhisten, war immer, wenn sie von Jesus was gehört haben. Das spüren die Ungläubigen ganz stark. Und darum ist der Widerstand auch so groß, weil das ein Ringen im Herzen ist. Ich möchte das nicht hören und nicht haben. Und darum ist so wichtig, dass wir dieses erzählen, was unser Herz in Jesus fand, das ist unsere Botschaft. Was unser Herz in Jesus fand, das ist so wichtig. Und das ist so groß, wenn du weißt, ich gehöre im Leben und im Sterben Jesus. Es wird in diesen Tagen so viel über das Reformationsjubiläum gesprochen. Ich finde das grausam. Die hessische Kirche macht im Karnevalsumzug in Mainz, hat sie einen Wagen für 35.000 Euro ausgerüstet, der durch die Straßen fährt und wo man lauter Lutherfigürchen runterschmeißt. Wenn das die einzige Botschaft ist, die wir noch in die Welt hineingeben können. Wir haben eine Botschaft von Jesus, da geht es uns nicht um Luther. Und das, was uns Luther gebracht hat, das ist so wunderbar, der hat uns Formulierungen gebracht, die man nie vergessen kann. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Dass er es gewusst hat, sagt, ich bin nie in der Lage, mein Leben selber zu managen. Ich brauche Jesus zu jeder Zeit. Und er hat mich erlöst durch sein Blut. Am Kreuz hat er dieses Opfer vollbracht. Da gibt es Zeitschriften, evangelikale Zeitschriften, wo ein katholischer Priester dann sagt, Anselm Grün, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Ich brauche das Blut von Jesus nicht. Das Frivolste, was heute gesprochen wird, und ich bitte euch, sagt die Botschaft unverkürzt, die Bibelbotschaft hat nur Kraft in ihrem ganzen eigenen Sinn. Dieses Wort Gottes ist gerade eine Gültigkeit in unseren Tagen. Und wir wollen das einmal sehen. Mein erster Punkt, Gott hat einen großen Plan für dein Leben. Steht ganz am Anfang der Bibel, wie ein Mann, der dort lebte im Irak, ein Beduine begreift, wie Gott ihn ruft. War Abraham. Und er hat ihm eine Botschaft mitgeteilt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn man so eine Botschaft kriegt, denkt man immer, oh ja, ich kann ja mit meinen Fähigkeiten irgendwas machen. Das war so toll bei dem Abraham, dass er nie gedacht hat, was er kann. Er hat begriffen, Gott will was machen. Und das ist bis heute ein ganz großes Missverständnis bei ganz vielen Christen. Ach du doch, dem Kind das nicht zumuten, dass es hier zuhören muss. Das ist für ein Kind grausam. Seid doch barmherzig mit euren Kindern und geht doch einfach in den Nebenraum, dass das Kind ein bisschen Ruhe kriegt. Das ist nicht geschickt, weil... Nimm's doch mit rüber, geschwind. Ja, weil das kann, ein Kind soll ja nicht still sitzen müssen, ein Kind darf da rumtoben, darf da rufen, das ist doch herrlich, aber das ist dann so schlimm, wenn ich dann dagegen reden muss. Dankeschön. Einfach, Ich will in deinem Leben dir einen Segen machen. Was heißt denn das? Ich will in deinem Leben dich groß machen. Ich will in deinem Leben wirken. Das ist ja das Aufregende, was Gott kann. Es geht gar nicht darum, um meine Gaben, um mein Wirken. Die ganze Geschichte im Volk Gottes ist immer, was Gott durch schwache Menschen hindurch getan hat. Das ist ja so ermutigend und wie das ist. Und er hat begriffen, ich brauche nicht mehr meine alte Umgebung. Gott nimmt ihn auch besonders und sagt, komm, ich mach was aus deinem Leben. Und er ruft ihn hinaus. Du, das ist gar nicht nötig, dass du alles verlässt. Aber du musst wissen, es geht um das eine, dass ich wirklich hören kann auf die Stimme Gottes. Und dass Gott wirklich durch mich und mein Leben machtvoll wirken kann, dass ich ihm Raum gebe. Gerade wo eine Mutter ist, für ihre Kinder, ist eine Aufgabe. Was will Gott durch eine Mutter wirken? Was will Gott durch dich wirken, wo du in deinem jetzt, es sind so viele junge Leute da, in der Planung deines Lebens. Herr, ich bin bereit, was willst denn du mit mir tun? Und er hat gesagt, komm, lass mal alles. Zieh in ein Land, ich will dich führen, ich will dir zeigen, wohin das geht. Ich muss sagen, in meinem Leben war das aufregend. Es ging immer total anders, als ich dachte. Aber wenn ich im Alter zurückblicke, habe ich gerade im Herfahren zu meiner Frau gesagt, ich bin überwältigt, wie Gott in meinem Leben wunderbar gewirkt hat. Ich hatte manche Vorstellungen, ich wollte eigentlich Evangelist werden, ich wollte eigentlich in die Mission gehen. Und dann waren plötzlich die Türen verschlossen, ich war verzweifelt. Bis ich gemerkt habe, Gott führt dich an einen Platz, wo du gar nicht denkst. Und dann ist er da und wirkt ganz wunderbar durch dein Leben, wenn du hörst auf seine Führung. Und das ist aufregend, wenn du sagst, Herr, lass mich das erkennen, was du willst. Und er zieht in die karge Steppe, ist gar nicht groß, er zieht aus einer Stadt weg, wo auch sein Einkommen war. Es ist ja immer auch so, wenn man auf die Seite genommen wird, auch von Freunden getrennt wird, oft schwierig. Aber Gott sagt, ich will mit dir sein, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Von deinem Leben sollen Wirkungen ausgehen in diese Welt und die hat es nötig, dass von deinem Leben wirklich Ströme des Segens ausgehen. Was sind denn Segensströme? Das sind Himmelswirkungen. Der offene Himmel, der in diese trostlose Welt der Angst, der Sünde und der Not hineinstrahlen soll und wirken soll, das will Gott einfach tun. Durch dein Leben will er das machen. Das ist interessant, wenn man die Geschichte bei Abraham dann liest, wie das war. Der Abraham war kein vollkommener Mensch. Er hatte Fehler. Hat ganz böse Dinge gemacht. Hat gelogen. Wie es um seine Frau ging und in Ägypten und was weiß ich alles. Und trotzdem war das Wunder der Gnade Gottes, des Erbarmens Gottes mit einem schwachen Menschen, dass er ihn genommen hat und segnet. Und das ist so wichtig, dass wir heute nicht in weltlichen Zielen bloß denken, was will mein Leben sein und was kann ich tun, sondern wo kann Gott mich segnen und durch mich einen Segen geben lassen in diese Welt hinein. Er hatte ja einen Neffen, der war auch mit ihm mitgezogen. Und da gab es immer wieder Streit, der Lot, ein junger Mann. Und da gab es Streit zwischen den Hirten, weil das Land, wo sie in der Steppe waren, zu karg war, um ihre Herden zu ernähren. Und dann hat er Abraham als ein Mann, der auf den Segen Gottes schaute, gesagt, das darf doch nicht sein. Wo Streit ist unter Familienmitgliedern, das geht nicht gut. Das müssen wir uns lösen. Und dann sind sie auf einen Berg gestiegen und dann haben sie das Land betrachtet. Und dann sagt der alte Onkel Abraham zu seinem Neffen Lot, du, wir müssen uns trennen. Wähle, wo willst du hin? Such dir aus, willst du zur Rechten gehen, dann gehe ich zur Linken, oder willst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Und da steht so schön in der Bibel drin, da hob der Lot seine Augen auf und sah damals dieses Gebiet, wo die Städte Sodom und Gomorra waren. Die waren damals blühend, fruchtbar, grün. Das hat dem jungen Mann in die Augen gestochen. Da kann man sein Geld machen. Da kann man in dieser Welt was werden. Das Leben. Denn ist der alte Onkel so doof, bescheuert, hat er schon die Demenz, dass er das nicht begreift. Das ist das Leben. Und er wählt und sagt, wenn du schon mich wählen lässt, dann ziehe ich dahin. Und wir wissen ja, wie der Lot betrogen wurde. Warum hat es denn eigentlich dem Abraham nicht in die Augen gestochen? Der muss das doch auch gesehen haben. Nein, der Abraham hat anders gesehen. Nicht das, was in der Welt ihn blendet und was ihm anziehend ist. Das ist das Große. Und dann guckt, wo ist denn wirklich der Segen Gottes für mich bereit. Ich sage, gut, gehst du dorthin, dann gehe ich auf die andere Seite mit meinen Herden. Und er zieht durch eine steinige Steppe und baut dem Herrn einen Altar. Mensch, denkt der Lot, der hat doch alles verpasst in dieser Welt. Und Abraham hat er schon geahnt, wie Feuer und Schwefel über Sodom kommt, wie das alles zergeht in dieser Welt, dass das nichts Bleibendes ist. Wo dieser Lot schier umgekommen wäre in dem Untergang von Sodom und Gomorra. Das war was ganz Wunderbares, wenn man auf einmal begreift, ich will den Segen Gottes in meinem Leben haben. Ich will nicht nach den äußeren Gütern dieser Welt sehen, sondern ich will wissen, was macht mein Leben. Du, wir sagen, ich will was Handfestes haben. Etwas Handfesteres als den Segen Gottes kannst du für dein Leben gar nicht kriegen. Herr, ich will von dir den vollen, ganzen Segen haben. Das ist etwas Großes. Wir meinen immer das mit dem Segen, das kommt ja bei uns so, die Segenswünsche immer so blöd. Die Wünsche sind überhaupt nichts Handfestes. Ich will den richtigen Segen Gottes haben, nicht bloß Wünsche. Wünsche, es sollte gut gehen und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und so, das sind ja Wünsche. Was ist das auch? Nein, ich will den Segen Gottes haben. Wenn du von dieser Freizeit heimgehst, ich möchte, dass ich weiß, dass Gott mit mir geht und mich in allem begleitet, beschützt und mich überschüttet mit all seinen guten Gaben. Und dass ich bis in meine Todesstunde diesen Segen Gottes habe, bis ich durch das Todestor hindurchgehen kann, in die Herrlichkeit Gottes hinein. Ich kann in dieser Welt doch gar nicht anders leben, als ein gesegneter Gottes zu sein. Der Abraham hatte einen Enkel. Und der war ganz scharf drauf, schon in jungen Jahren, ich möchte den Segen meines Opas ererben. Wurde er von Generation zu Generation weitergeben. Von Isaac. Und der junge Mann hat alle Tricks angewandt, um an den Segen ranzukommen. Das ist toll, wenn ein junger Mensch sagt, ich will alle Mittel gebrauchen, nur dass ich den Segen meines Opas kriege, den himmlischen Segen, den der Abraham hatte. Nicht äußerlich, obwohl die Herden auch gut standen, aber es war nicht ein materieller Wert, sondern ein unsichtbarer Segen, der auf dem Leben Abrahams lag, noch gar nicht sichtbar in der großen Nachkommenschaft, die ja dem Abraham verheißen war. Dieser Jakob hat diesen Segen Gottes haben wollen und er hat die Angst gehabt, mein Bruder, der Erstgeborene, kriegt den Segen. Aber Gott kann ganz anders den Segen verteilen. Gott hat das schon bei der Geburt ganz anders gemacht. Das geht nämlich nicht nach unserem Denken und Planen. Und deshalb hat er etwas Böses getan, um den Segen zu kriegen. Er hat seinen Vater angelogen, betrogen, er hat sich kostümiert mit dem Tierfell, um seinen Bruder zu imitieren. Aber das, was ich euch sagen will, ist doch, dass der Jakob wirklich der Gesegnete von Gott war. Aber nicht, weil er Tricks angewandt hat, sondern weil Gott es so bestimmt hat, weil Gott ihn so erwählt hat. Darum ist das so groß. Du darfst den Segen Gottes kriegen, gratis und umsonst. Herr, du hast mich gerufen, du hast mich in deinen Dienst gestellt. Er musste dann fliehen, weil sein Bruder einen wahnsinnigen Zorn hatte, dass er den Vater geprellt hat bei diesem Segen. Und der Jakob war ja, so hieß er, der Jakob war ja ein Muttersöhnchen. Er hing am Rockschoß der Mutter. Er war immer gern zu Hause, während sein Bruder Esau gerne durch die Natur streifte und Jäger war. Aber wie er dann hinausgeht in die Nacht und er hat plötzlich kein Dach mehr über dem Kopf. Und er muss auf einmal im Freien kampieren. Nicht mal ein Zelt hat er. Er liegt da in der Nacht. Steht noch da, dass er sich als Kopfkissen, einen Stein gewählt hat, verrückt. Das ist schon hart, liegt er da in der Nacht und schläft und dann sieht er plötzlich den offenen Himmel. Und eine Leiter und die Engel Gottes steigen herauf und herunter. Mensch, das ist der Segen Gottes, den wünsche ich dir. Nein, den musst du ergreifen, den Segen Gottes, den der Jakob begriffen hat. Ich habe den Segen Gottes und das ist so groß. Er ist ja dann ins fremde Land gezogen, hat er alle Enttäuschungen der Welt erlebt. Sein Schwiegervater hat ihn übel betrogen. Ich habe auch, wie ich mich verheiratet habe, in eine Familie von 4 Schwestern hinein, die jüngste ausgerechnet als erste herausgeholt. die dann geheiratet hat. Mein Schwiegervater sagte immer, ich mach's nicht wie der alte Laban, der dir die andere Tochter andreht. Und das merkst du dann erst in der Hochzeit, dass die falsch war. Also er hat die ganzen üblen Tricksereien dieser Welt erlebt und das Erschütternde ist oder was Bewegende, dass ihn der Segen Gottes nicht losgelassen hat, auch in der Fremde. Auch in den Betrügereien und Tricksereien seines Schwiegervaters. Da gibt es viele Enttäuschungen und Bitterkeit. Und wie dann der Jakob schließlich wieder nach Hause kommt und treibt seine Viehherden mit, da steht er am Grenzfluss Jabok, bevor er ins gelobte Land zurückkommt. Und da ringt Gott noch einmal mit diesem Jakob in der Nacht. Er hat Angst. Wie ist das, wenn ich wieder jetzt meinem Bruder Esau begegne? Das wird ja ganz riskant. Der hat ja einen großen Zorn. Da hat er einen Trick nochmal angewandt. Der war immer ein großer Trickser. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Ich teile meinen Besitz, meine Herden und schicke die voraus. Und dann, wenn der Esau kommt, sagt ihm, das gehört dir alles. Er war bereit, alles herzugeben, um sein Leben zu retten vor dem Zorn Esaus. Aber er blieb in der Nacht noch zurück an diesem Grenzfluss Jabok. Und da heißt in der Bibel, es rang ein Mann mit ihm. War das schon ein Bild von Jesus, der mit ihm rang? Und der Jakob hat nur gerufen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Du, das ist für dich das Motto. Herr Jesus, alles kann kommen, aber ich lasse dich nicht los. Und er hat so fest ihn halten wollen, diesen Gottesboden. Ich kann ohne deinen Segen nicht leben. Ich bin verloren ohne deinen Segen. Ich komme auch mit meinen Tricksereien nicht durchs Leben. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich überhaupt nicht. Und dieser Engelsbote will ihn wegschieben und drückt ihn und sie ringen miteinander. Und es heißt an der Bibel, dass Jakob zeitlebens gehinkt hat, weil der Engel ihn auf die Hüfte geschlagen hat. Aber es ist ein Bild. Wir haben immer, solange wir leben, die Erinnerung daran, dass wir das alles nicht von uns haben, sondern dass das eine unverdiente Segensgabe Gottes ist, was er uns gibt. Darum ist das ein Hinken bei uns auch immer wieder, wie uns Jesus aus der ganzen Not der Sünde herausgerissen hat. Aber er will dich segnen. Und was kommt dann? Als dann der Jakob über den Fluss geht und schließlich seinen Bruder trifft, der mit 400 Soldaten ihm entgegengeht. Was sagt der Esau? Du, ich habe heute Nacht dein Gesicht gesehen, wie Gottes Angesicht. Wie? Ein Bruder, der im Streit mit einem liegt, sieht plötzlich aus wie der gnädige Gott. Weißt du, Gott kann in deinem Leben wunderbare Dinge tun. Wir Menschen auch im Hass und in der Wut verändert und wie er dein Leben öffnet, da stehst du vor einem fortwährend vor dem Wunder des Wirkens Gottes, wie das ist. Da ist das so groß, dass alles entmachtet ist, das Böse in der Welt und das Unheimliche. Da kann dir das so geschehen, wie es der Paulus sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Sogar die schwierigen Dinge, die Gott umfunktioniert. Im Segen, dass du ein gesegneter Gottes bist und dann unter der großen Freude stehst. Er lenkt meinen Weg und ich darf fröhlich meinen Weg weitergehen. Also, Gott will was Großes aus deinem Leben machen. Nicht für die Welt zum Staunen, sondern er will in all den Situationen deines Lebens da sein. Wir sind mal im äußersten Südwesten Äthiopiens unterwegs gewesen, da hat uns ein Pfarrer der Wort des Lebenskirche gefahren und dann hatten wir einen Plattfuß, also nicht tragisch, haben den Reifen gewechselt und dann 3 Kilometer später nächste Plattfuß, aber der hat keinen Reservereifen mehr dabei gehabt und das in der absoluten Wildnis. Und da ist der Pfarrer ausgestiegen und hat gesagt, Atulako Tesima, ich vergesse seinen Namen im Moment, hat mir imponiert. Das erste hat er gesagt, lieber Herr, vielen Dank. Du hast auch diese Situation in deiner Hand. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir vertrauen dir. Es dauert nicht lang, kommt ein Lastwagen vorbei. Ganz, ganz selten, da unten fährt kaum einer und sagt, Mensch, habt ihr Glück. 12 Kilometer weiter ist eine Tankstelle, die einzige, die es hier gibt, in 300 Kilometer. Weil sowas erlebt, wie gut die Dinge deines Lebens managt, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und er ist da mit seinem großen Segen. Ohne das kann man gar nicht leben. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Beim Segen werden die engen Grenzen dieser Welt gesprengt. Das mit dem Segen ist ein ganz schlimm abgegriffenes Wort. Das geschieht ja mit allen schönen biblischen Dingen, dass die abgegriffen werden, missbraucht, alltäglich werden. Man muss sie wieder ganz neu hören. Mich erinnert das immer an den Mähdrescher. Wenn der über die Felder fährt und dann die Körner rausholt, dann wirft er hinten das Spreu raus. Und bei vielen Leuten ist das mit den Segensworten und dem Segen so etwas, was so abgegriffen ist. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn man das immer so rituell macht. In vielen Gruppen spricht er noch den Segen, dann muss man aufstehen, wird das ganz feierlich. Da meint man das wie ein magisches Ding, wie wenn einer da so Amulett hat oder so, jetzt wird noch ein Segen gesprochen. Das kann ja nicht sinnvoll sein. Es geht doch durch den Glauben, das muss doch durchs Herz gehen irgendwie, dass ich ein Segensträger Gottes bin. Lass mich mit einer Geschichte erzählen. Ich habe ja viel selber als junger Mensch mitgenommen von alten Leuten. Mich hat besonders geprägt der Fritz Grünschweig, der Pfarrer in Korntalbach und auch viele Bibelauslegungen geschrieben hat, Leiter der Ludwig-Hofacker-Vereinigung und der Konferenzen war. Der hat mich einmal in einem Gespräch zurechtgewiesen und gesagt, du redest da vom Absegnen. Die Sache muss man noch absegnen. Du, das sollst du mit dem Wort Segnen nie sagen. Das machen gottlose Leute. Für dich ist Segen was viel Größeres. Und dann hat er erzählt aus seinem Leben, er war Notariatspraktikant in der Ausbildung als Notar und war fertig. Und das war mitten im Dritten Reich und da ist ein Kollege von ihm ins KZ Welzheim gekommen wegen seines Glaubenszeugnisses. Und Fritz Grünschweig hat gesagt, ich will den Kollegen, der mir ein Freund war als Christ, im KZ Welzheim besuchen. Und sein Vater hat ihn gewarnt und er hat gesagt, wenn du das machst, wirst du aus dem Staatsdienst als Notar entfernt. Es war so. Fritz Grünschweig hat den Besuch gemacht, das ist schon toll. Aber sein Vater in Bissingen unter Teck hat noch gesagt, ich möchte dich, bevor du dort ins KZ gehst und einen Besuch machst mit den verhängnisvollen Folgen, möchte ich dich segnen. Ich möchte das zusprechen, dass die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und seine Bewahrung mit dir geht. Und tatsächlich, wenige Wochen später, war er arbeitslos, hinausgeschmissen und alles verloren. Was hat er gemacht? Er hat nochmal studiert, ist in den Pfarrdienst gegangen und wurde ein ganz, ganz großes Werkzeug Gottes. Was auf einmal in unseren Augen als eine Katastrophe ausgesehen hat, wurde ihm zum Segen. Das ist ja das Tolle, dass Gott das umfunktionieren kann. Wenn Gott in deinem Leben eingreift und das plötzlich ganz anders läuft, als du denkst, da regt man sich auf, warum ist das jetzt so gegangen und warum dürfen Menschen das so tun, zu Unrecht? Wenn Gott es segnet, das ist ganz wunderbar. Alles muss zum Besten dienen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Und wenn der lebendige Gott in dein Leben eingreift, in allen Details, das ist uns ja immer wichtig, wenn wir uns zu Tisch hinsetzen, dass diese Gaben gesegnet werden. Wie hat das Jesus getan, als 5000 Menschen mit hungrigem Magen da saßen? Und da waren 5 kleine Brötchen und 2 kleine Fische. Und Jesus segnete das. Ich bin ja in der Hungerzeit aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Kriegstage noch erlebt habe. Das ist für mich ein Erleben. Die Luftangriffe, erschossene Soldaten gesehen habe und die ganzen Schrecken, aber auch die Hungerzeit. Es ist ein Erlebnis, was man nie mehr vergessen kann. Und wir haben damals ein Lied von Philipp Friedrich Hiller gesungen. Sind ja schöne Lieder bei Philipp Friedrich Hiller. Übrigens bitte ich euch, diese alten Lieder zu schätzen. Diese neuen Lobpreislieder haben oft, nicht überall, aber oft haben sie ja gar keinen Inhalt, gar keinen Text, gar keine Botschaft. Die Botschaft, der Text ist doch das Entscheidende. Und bei den Liedern von Philipp Friedrich Hiller, wo er hinschaut, da ist Inhalt drin, Bibelworte, Botschaft. Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, so sind wir im Gedränge. Wenn wir mit Gott rechnen, ist das auch in den Hungerjahren, war das so einfach. Und da hieß eine Zeile, und wenn Gott will segnen, muss es Brot regnen. Du, wir wussten manchmal nicht, was zu essen gibt. Und das war ein Wunder, wie Gott uns durchgebracht hat. Uns unterernährte Kinder mit all der körperlichen Not. Und du darfst das erleben in Krankheitsnöten. was erleben, dass manche unter uns, wo der Arzt nicht mehr weiter weiß, und sie erleben den Segen Gottes, auf einmal wird interessant, dass in unserem Leben nicht die großen Glückstränen die tollen Zeiten sind, sondern immer die schwierigen Jahre, wo wir durch die Wüste wandern. Und Gott hat sein Volk oft durch die Wüste geführt, weil man erst dort die Segenswege Gottes erkennt, wenn er einen über Umwege führt. Dass du auf einmal merkst, dass ich die Prüfung nicht geschafft habe, dass es nicht eine Katastrophe ist, sondern das wurde mir zum Segen. Ich bin dadurch erst ganz anders geführt worden. Das erleben wir ja ganz oft. Wir werden aufgehalten und merken auf einmal, das hat Gott so geplant, damit wir eine wichtige Begegnung haben und gerade ein Gespräch führen können. Wenn der Segen Gottes da ist, dann wird die enge Grenze dieser Welt gesprengt in meinem Leben. Und das ist ganz wunderbar, wenn du da sagst, Herr, ich möchte mit meinem Leben dir nur dienen. Ich will deinen Segen haben. Ich habe es ja bei euren Berichten immer wieder gelesen, wie das euch ging, wie dann wieder die Panne kam im Auto und wir nachher sagt, das hat auf einmal ganz wunderbar gewirkt, wie der Herr für uns gesorgt hat. Es ist mir ganz wichtig, dass das mit dem Segen nichts Magisches ist, sondern dass etwas, was wir im Glauben erfassen, weil Jesus in seiner Liebe uns beschenken will. Und du darfst wissen, auch die schwierigen Umstände deines Lebens, auch die bösen Dinge deines Lebens müssen zum Besten dienen, wo ich unter dem Segen Gottes bin und ich bin ein Geführter und ein Gesegneter des Herrn, weil das in Jesus klargelegt ist. Er will mich beschützen, er will mich beschirmen und was er in meinem Leben geschehen lässt, das muss mir zum Besten dienen. Was habe ich das erlebt? Zum ersten Mal im Schwarzwald in meiner Gemeinde war ein junger Fabrikant, der war bei Bosch ausgeschieden und hat eine kleine Firma begründet und hat gesagt, ich möchte mit meinen Arbeitern auf christlicher Basis zusammenarbeiten. Und das soll ein Vertrauensverhältnis sein, hat einen Zuliefererbetrieb gemacht mit 20 Mitarbeitern. Und dann ist ihm plötzlich ein Großauftrag von so Rohrschellen entzogen worden und am nächsten Tag ein anderer Auftrag. Was ist eigentlich los? Und er stand plötzlich da und war keine Aufträge mehr da. Und zwei Tage später guckte er auf den Hof seines Betriebs, war da oben bei Schramberg, und da waren lauter Herren im Hof. Er sagte, suchen Sie was, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, wir haben von der Kreissparkasse Nachricht bekommen, hier kommt bald eine Zwangsversteigerung. Wie? War es eine abgesprochene Sache der Bank? Die Kredite wurden gekündigt und plötzlich hat er kein Geld mehr gehabt. Wir sind damals niedergekniet und haben gebetet, Herr, das hat unser Bruder begonnen im Glauben, du musst das jetzt machen. Und wir haben mit Staunen auf einmal erlebt, wie Gott auch in wirtschaftlichen Nöten segnet. Und da war plötzlich ein Schwager in der Familie, der übers genügende Kleingeld verdient hat, ein Arzt, Chefarzt, der hat plötzlich den Kredit vorgestreckt. Und dann wurde der Auftrag gewechselt. Heute ist das ein toller Betrieb in Oberndorf, der Förderbänder macht. Du darfst das erleben, Herr, es ist doch nicht unsere Sache. Ich kann doch nicht beten für meine Sache, aber ich habe eine Verantwortung, Herr, und da brauche ich dich. Wir haben das erlebt bei einer Freizeit. Der größte Steuerberater im Umkreis von Stuttgart, einen großen Betrieb, war persönlich haftender Gesellschafter in einer großen Baufirma und die ist in Konkurs gegangen. Da ging es um einen Millionenkonkurs. Und im Landgericht haben sie schon gespottet, die Rechtsanwälte. Das Wunder von Leonberg kommt nicht. Wir hatten auf der Freizeit das Thema mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Der Steuerberater war dabei, aber bei der Bibelarbeit kam er nicht. Für ihn war das zu frivol. So kann man nicht mit Gott rechnen in geldlichen Dingen. Er ist ohne eine Strafe und ohne eine Schuld aus diesem Prozess herausgekommen, weil ein Gläubiger die Millionenschuld übernommen hat und das öffentliche Aufsehen nicht wollte. Es waren die Gebete. Du darfst das erleben in all deinen Nöten, wo das ist, dass der Segen Gottes ein so großes Geschenk ist. Und das ist ja wunderbar, wenn du auch, ich sage mal, wenn wir dann reden und sagen, warum, wie hast du Christus gefunden, was war das in deinem Leben? Man findet ja irgendwo eine gläubige Oma, die für dich gebetet hat, selbst wenn deine Eltern ungläubig waren. Das ist ein Geheimnis. Wie die Wirkungen Gottes in dein Leben hineingehen. Jetzt musst du wissen, du sollst ein Segen sein in deiner Schulklasse, wo du bist, in deiner Umgebung, in deinem Ort. Du sollst ein Segen sein Auch wenn du gar nicht viel reden kannst, Herr, ich möchte doch, dass durch mein Leben eine Spur deiner himmlischen Welt weitergeht. Noch ein dritter Punkt. Wir haben eine große Zukunft. Ich möchte euch heute einfach fröhlich, mutig machen. Christen sind nicht Leute mit großen Sorgen und mit gequälten Stirnfalten, die sagen, ich habe Angst und mit großer Unsicherheit, sondern die fröhlich leben, wir haben eine Zukunft. Und da ist mir das Bild so groß, wie das erzählt wird im Alten Testament, wie das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Das war ja auf Tod und Leben. Pharao hat ja getobt und hat sie nicht ziehen lassen wollen. Und dann sind sie ans Schilfmeer gekommen und da waren rechts und links die Felswände und vorne das Wasser und die Leute schrien, wir sind verloren und es hat gar keinen Wert. Mose sagte, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und da hat ja Mose bald den Auftrag bekommen, 4. Mose 6 steht das, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Was ganz Wunderbares, wenn wir abends Kinder beim Einschlafen segnen. Wenn ein Kind Angst hat vor der Klassenarbeit, sagt, ich möchte ihn noch segnen, bevor du aus dem Haus rausgehst. Und dir sagen, dass Jesus mit dir gehen will, als der gute Hirte und dir alles geben will. Und dieser persönliche Zuspruch, ich sage dir nochmal, es ist ganz schlimm, wenn einer das magisch versteht, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Nein, das ist ein Ruf zum Glauben, du darfst das wissen. Ich habe ja gerne schwerkranke Leute noch vor der Operation besucht. Und das ist natürlich nur und fahren erlaubt, dass man da morgens in aller Frühe ins Hospital geht, so um 6 nochmal auf die Station geht, bevor einer in die Betäubung geht, eine Operation. Ich habe da mit einem im Marienhospital in Stuttgart noch gebetet und dann kam die Operation und ich habe ihn wieder in der Intensivstation besucht. Und vorher habe ich noch erfahren, dass die Operation zu spät kam. Der Krebs war zu weit fortgeschritten, man kann nichts mehr tun. Und da bin ich zu dem Mann hingegangen. Was sagt er? Ich bin ja so dankbar, dass ich das wissen darf, auch jetzt, wo es zum Sterben geht, dass ich in den Händen von Jesus geborgen bin. Das ist heute und alle Tage das Wichtigste. Ich bin in Jesus geborgen. Warum bin ich geborgen? Weil er für mich sein Leben am Kreuz gelassen hat und er hat mich versöhnt mit Gott und die Schuld ist bezahlt, aber ich darf das wissen, dass es nicht mehr darum geht, was die Ärzte können und was mir die Krankheit für Not machen will. Ich will keinen Schritt gehen ohne ihn jetzt. Du bist ein gesegneter Gottes. Freu dich auch in diesem Jahr 2017. Und ich habe es am Anfang ganz klar gesagt. Was auch an Katastrophen geschehen mag. Ich möchte immer euch aufrufen, wenn es zu solchen schrecklichen Ereignissen kommt, die wir jetzt auch erwarten müssen in unserem Land, dann ladet doch die Leute ein. Sagt in eurer Gemeinde, Leute, die Glocken. Ist interessant, die Leute kommen in solchen Tagen. Und da gar nicht viel predigen, aber singt die herrlichen Lieder und lest die großen Gottesworte. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Wir sind die Einzigen, die in dieser Welt eine Botschaft der Geborgenheit und des Friedens haben. Ich finde ja dieses Lied so groß, Jesus meine Freude. Hat Bürgermeister von Guben gedichtet, ein Jurist. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern. Lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das ist so ein Lied. Das ist ein Zeugnis heute für die Welt. Wer sagt denn da, das können die Menschen nicht verstehen? Das größte Zeugnis in unserer Welt, die keine Gewissheit mehr hat, keine politische Partei, kann uns heute Gewissheit für die Zukunft geben. Aber die Geborgenheit in Jesus mit der ewigen Hoffnung ist das Allerherrlichste für ein Menschenleben. Und wir dürfen das sagen, ich bin im Frieden und ich bin in ganz, ganz großer Freude. Es gibt so einen schönen Vers auch von Paul Gerhardt. Ach, Hüter unseres Lebens, fürwahr, es ist vergebens, mit unserem Tun und Machen, wo nicht dein Auge wachen. Wenn du nicht, Herr, auf mich acht hast, ich kann mit allen Vorsorgedingen und allen Planungen mein Leben nicht absichern. Keine Lebensversicherung kann dein Leben absichern. Ich kann nur sagen, du kriegst eine kleine Geldzahlung, wenn du tot bist. Großer Trost. Aber sie kann dein Leben nicht sichern. Aber Jesus kann dein Leben sichern. Und das macht dich getrost und froh. Was so schlimm ist, wenn wir ängstlich Sorgen und Angst haben. Und dann sagen, als ob wir das managen müssen. Wir können es doch gar nicht managen. Und wir dürfen diesen großen Trost weitergeben. Was sind wir für reiche Botschafter, die das weitersagen dürfen und die das anderen zusprechen dürfen. Wir sind doch nicht die Macher, die das sagen dürfen. Ist ja interessant, dass Jesus uns aufgerufen hat, wir sollten sogar unsere Feinde segnen. Und das machen heute Christen in den Verfolgungsländern. In Nordnigeria sind die meisten Opfer des islamistischen Terrors gewesen bis heute. Allein in einem Jahr 14.000 unschuldige Frauen, Kinder und Männer. Das sind oft Massenbeerdigungen mit 140, 160 Menschen, die man in ein Grab legt. Und bei diesen Beerdigungen segnen sie ihre Mörder. Und nirgendwo in der Welt kommen so viele Muslime zum Glauben an Jesus. Das größte Zeichen, das ihr tun könnt, ist nicht Rache, nicht große Moralpredigten, sondern Menschen segnen, die euch übel tun, die Böses über euch reden. Damit wir den Segen erben, sagte Petrus, 1. Petrus 3, damit wir den Segen selber haben, damit wir nicht im Unfrieden sind. Und das ist ein ganz großer Dienst, den wir machen können, den Segen weitergeben in einer Welt, die nicht an dem Segen steht, in der der gnadenlose Kampf geht mit den Ellbogen, wo jeder sich durchsetzen will. Darfst du es leben, weil du weißt, der Herr wird mir Raum schaffen. Wie beim Abraham damals, wo sein Neffe Lot sich trennt. Der Herr wird es ihm machen. Und so war es dann auch. Ich kann das nicht erkämpfen mit meinen Tricksereien. Ich brauche den Segen Gottes in meinem Leben, in all den Details. Es steht im Propheten Malachi, dass oft die Gläubigen selber sehr kleingläubig waren. Und damals wurde ja der Tempel aufgebaut nach der babylonischen Gefangenschaft, der zerstört war in Jerusalem. Und das war sehr schwierig, das ist ja immer bei den Frommen dann eine Sache, wenn Geld gesammelt wird, dann wird das so kriegerische, kleinliche Sache. Und da hat der Malachi gesagt, übrigens, das ist das letzte Kapitel im Alten Testament. Findet man ganz leicht. Weißt du nicht, dass Gott des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten kann, die Fülle? Gott will dich segnen. Rechne doch mit dem Segen und sei nicht immer so kleingläubig und so kniggerig. Sondern wisse doch, dass Gott viel aus deinem Leben geben kann und dir ganz viel geben kann. Wenn ihr nach Hause kommt, weiß ich, bei vielen von euch hängt der Haussegen schief. So sagt man ja so schön. Das sind schwierige Dinge. Hermann hat uns auch mal was erzählt, was er mit seiner vorigen Generation an schiefem Haussegen zu erleiden hatte. Und da hat uns Gott ganz bewusst hineingestellt in solche Verhältnisse, damit wir den Segen Gottes weitergeben. Das ist oft eine Nervenprobe. Aber das ist so herrlich, wenn man das leben kann. Und wir wissen, dass wir in einer Welt leben, wo der Teufel los ist. Was das bedeutet. Da steht ja in Offenbarung 12, dass der Teufel aus dem Himmel rausgeschmissen wurde. Im Himmel kann er nichts mehr machen. Er kann uns den Namen nicht mehr aus dem Buch des Lebens ticken. Aber er ist auf der Erde und er weiß, er hat nur noch kurze Zeit zu wirken, bis Jesus wiederkommt. Und darum wütet er umso mehr. Es ist so wichtig, dass du im Segen Gottes geworden bist. Jesus hat, bevor er den Himmel aufgefahren ist, was hat er denn mit seinen Jüngern getan? Er hat sie gesegnet. Steht sogar schon da, als Gott die Menschen geschaffen hat und sie im Paradies hineingestellt hat, obwohl ja Gott wusste schon, wie Sünde geschieht und alles, hat er sie gesegnet. Du bist nicht frei von Sünde und von Versäumnissen und von Schuld und von Unglauben. Du darfst wissen, ich darf mit dem Segen Gottes rechnen und ich darf alles auf diese eine Karte setzen. Du bist ein Lobchoral Gottes auf zwei Füßen. Du darfst dir dankbar dieses in der Welt tun. Und du darfst das wissen, dass Gott dir alle seine Gaben schenken will. Und er will dich gebrauchen zu einem Segen in einer untergehenden Welt. Die Welt hat keinen Bestand. in einer untergehenden Welt. Wir geben auf das kommende Reich von Jesus zu. Und darum ist das so wichtig, dass ich im Segen sehen darf. Was darf ich denn Gutes tun darf? Weil ich weiß, ich habe einen reichen Zahlmeister, der mich in den Stand setzt zu wirken. Bei dem Herfahren habe ich meiner Frau noch gesagt, einer der schönsten Psalmen, den wir in der Bibel haben, ist der Psalm 84. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Die meisten Menschen halten sich für ihre Stärke. Wir sind so gut. Nein, die mit dem lebendigen Gott rechnen, die durch das Dürretal wandern und Frühregen hüllt es in Segen. Das Herrliche, dass du erleben darfst, wie Gott dein Leben umgibt und dich segnet und dich gebraucht zu seiner Ehre und mit dir etwas tun will, das ist mir ganz wichtig, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das allergrößte Ziel, das man in ein Leben hineinpacken kann. Es gibt kein irdisches Ziel, das mit dem vergleichbar ist, dass ich im Segen Gottes wirken kann. Ganz gleich, wie kompliziert und brüchig und notvoll deine bisherige Lebensgeschichte war. Er will einen Strich machen, dein Herr, und er will dich zum Segen setzen. Du bist nicht der Stinkstiefel deiner Umgebung, sondern du bist der Segensträger. Und du darfst die Gnade und Herrlichkeit deines Heilands Jesus weitergeben in dieser Welt. Wir wollen noch beten.